Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Lyrische Beobachtungsstelle. Jurassic World. Die Zeitmauer einreißen. Ein Text von Paul Clément. Am 2. Juli ist es wieder soweit. Dann startet Jurassic World in den Kinos. Untertitel: Die Wiedergeburt. Bereits der 7. Teil der Erfolgsreihe. Ergänzt durch eine TV-Serie und massig Merchandising-Produkte. Es war Starregisseur Steven Spielberg, der Urzeitviecher in cineastische Hitparadenstürmer verwandelte. Seit 32 Jahren, seit dem ersten Jurassic Park, sind Dinos fester Bestandteil globaler Massenkultur. Dabei waren Saurier keinesfalls die ersten Monster, die Spielberg auf das Publikum losließ. Das erste gehörte einer Spezies an, die seit 400 Millionen Jahren durch die Meere kreist. Die Rede ist natürlich von Jaws, dem weißen Hai. Mit ihm hatte das Schwimmen im offenen Meer seine Unschuld verloren. Endgültig. Die Eröffnungsszene traumatisierte Badeurlauber weltweit. Chrissy, ein Partygirl, gönnt sich am frühen Morgen einen Sprung ins kalte Wasser. Was sie nicht weiß, ein hungriger Riesenhai wartet auf sie. Während sie die Abkühlung genießt, nähert sich von unten ein riesiger Schatten. Keine Frage, dieser Moment konnte es mit dem Duschmord in Hitchcocks Psycho aufnehmen. Allerdings war Jaws ein Film für Erwachsene. Die FSK ließ ihn hierzulande erst ab 16 zu, das heißt, es gab nur wenig Merchandising-Produkte um den Riesenkiller. Alle Fortsetzungen floppten gewaltig, aber Spielberg war nach dem ersten Teil ohnehin ausgestiegen. Bald spezialisierte er sich auf Kinder- und Jugendentertainment. Ob in Indiana Jones oder beim nervtötenden E.T., zunehmend rückten Adoleszenten ins Zentrum seiner Filme. Ebenso in Jurassic Park. Mit diesem Sci-Fi-Thriller erfüllte Spielberg den Traum aller Paläontologen, die Auferstehung ausgestorbener Tiere. Der Trick? Forscher finden eine prähistorische Mücke in Baumharz konserviert. Die hatte kurz vor Finale noch Saurierblut genascht. Folglich enthielt ihr Magen eine ausreichende Menge an Dino-DNA, genug für eine Neuzucht. Finanziert wird das Projekt von einem Multimilliardär. Der wittert das Big Business. Also lässt er die Forschungsstätte auf der Insel Isla Nubla zum Saurierpark ausbauen. Ein echter Touri-Magnet. Im Jeep können Abenteuerlustige die Insel befahren und die Riesenviecher live bestaunen. Das geht freilich nicht lange gut. Wie zu erwarten, verlieren die Forscher die Kontrolle und die Monster laufen Amok. Nein, Jurassic Park war nicht der erste Saurierfilm. Schon 1914 drehte Winsor McCay den Animationsstreifen Gertie, der Dinosaurier. 1925 verfilmte Hollywood den Conan Doyle-Roman The Lost World, wo Riesenechsen im Amazonasgebiet überlebt haben. Ähnlich King Kong. In ihm wüten Saurier auf der Insel Skull Island. Selbst Walt Disney ließ sich nicht lumpen. 1940 im Zeichentrickfilm Fantasia zeigte er das langsame Verenden der Urzeitriesen. Aber es war Spielberg, der die Donnerechsen erstmals am Rechner erstellen ließ. Der übertraf das frühere Stop-Motion-Verfahren bei weitem. Vor allem aber Spielberg hatte die Saurier ins Familienkino integriert, ohne sie zu kastrieren, zu verniedlichen oder zu verharmlosen. Bedroht wurden nicht nur die Forscher, sondern deren Familien, also auch Kinder. Damit erschloss Spielberg die definitive Fanggruppe für seine popkulturellen Riesen. Bis heute. Firmen wie Schleich überschwemmen den Markt mit Saurierfiguren. Hinzu kommen Bilderbücher und TV-Serien. Wer mit ihnen kuscheln wollte, konnte sie als Stofftier kaufen. Bis heute ist die Marktmacht der Dinos ungebrochen. In Berlin-Lichterfelde gastiert derzeit die Dino World aus den USA. Die präsentiert 23 mechanisch bewegte Urzeitriesen in Originalgröße. In Germendorf und Bautzen finden sich weitere Parks mit Saurier-Skulpturen. Wer es authentischer mag, kann Skelette in Berliner, Frankfurter, Stuttgarter oder Münchner Museen bestaunen. Apropos authentisch. Die paläontologische Rekonstruktion eines Urtiers beschränkt sich nicht aufs pure Faktensammeln. Ob gefiedert, geschuppt, mit Fell überwachsen oder die Hautfarbe. All das war und ist meist Spekulation. Folglich waren Paläontologen stets auf Künstler angewiesen. Zeichner, die gestützt auf spärliche Funde ein lebendes Tier imaginieren können. Der tschechische Maler Zdeněk Burian erlangte mit seinen Saurier-Illustrationen sogar internationalen Ruhm. Umgekehrt haben Künstler der Moderne sich kaum um die Vorfahren heutiger Lebensformen gekümmert. Wer kennt schon ein Saurierbild von Picasso, Max Ernst, Dali oder Andy Warhol? Lediglich vom Berliner Maler Albert Oehlen sind einige Dino-Skizzen bekannt. Auch in Literatur und in Arthouse-Filmen tauchen sie selten auf. Saurier haben ihr Reservat in der Kinder-, Jugend- und Populärkultur. Wenn man über Flohmärkte spaziert, auf denen Kinder ihr gebrauchtes Spielzeug verscherbeln, findet man auffallend viele Saurierfiguren. Bei Jungens ohnehin, bei Mädchen auch nicht selten. Was befeuert diese Faszination? Warum gerade Kinder und selten über die Pubertät hinaus? Dazu muss man sich in deren Perspektive versetzen. Kinder sind vor allem eins. Sie sind klein, in jeder Hinsicht. Erwachsene, die Großen, sind hoffnungslos überlegen. Ihnen ist jedes Kind ausgeliefert. Seien es Eltern, Verwandte oder Lehrer, alle schauen auf sie herab, in zweifacher Hinsicht. Saurier hingegen sind so groß, dagegen wirken selbst Erwachsene klein. Was liegt da näher als die Identifikation mit den starken Riesen? Und wenn Eltern gar Abscheu vor den Donnerechsen zeigen, umso besser. Außerdem verfügen die meisten Kinder über relativ ungezügelte Emotionen, deren Beherrschung wird erst erlernt. Was Erwachsene ihnen besonders übel nehmen, ist enthemmte Aggression, selbst wenn Kinder sie lediglich durch Schreie artikulieren. Aber andere Kampfmittel haben sie nicht. Das Waffenarsenal der Eltern dagegen scheint unbegrenzt, vom Schlagen, Liebesentzug bis zu irgendwelchen Verboten. Und hier bieten Saurier optimale Kompensation. Sie brüllen lautstark. Ihr Gang ist erderschütternd. Ihre Hörner, Reißzähne und Panzer machen sie unangreifbar. Ich erinnere mich an einen Nachmittag im Café. Eine Mutter saß mit ihrer Freundin am Tisch. Der kleine Sohn griff derweil nach seinem neuen Gummikrokodil. Sofort imitierte der Kleine ein animalisches Brüllen und ging mit dem Gummivieh auf die Mutter los. Das war spielerisch, keine Frage. Trotzdem war die Ego-Stärkung des Kindes spürbar. Es besaß eine starke Identifikationsfigur. Sogar Kids, die kein oder wenig Interesse an Dinos haben, sind von großen Tieren wie Elefanten fasziniert. Der Grund dafür dürfte ähnlich gelagert sein. Wie schon angedeutet, finden Saurier jenseits der Populärkultur wenig Beachtung. Dabei enthält ihre pure Existenz ausreichend Sprengstoff für traditionelle Welt- und Menschenbilder. Sie erinnern uns, wie viel Leben es bereits vor dem Homo sapiens gab. Und wie lange, Millionen von Jahren, haben Dinos den Planeten bevölkert. Der Mensch ist bloß Schlusslicht einer unvorstellbar langen Kette von Lebensformen. Im Kalender der Erdzeitalter tauchte der Homo sapiens erst vor wenigen Minuten auf. Davor eine Ewigkeit von 4 Milliarden Jahren. Ist vor diesem Hintergrund ein Anthropozentrismus noch sinnvoll oder die auf ihm basierenden Religionen? Will man behaupten, dass Christus auch für die Sünden der Saurier gestorben ist, oder können Saurier, Mammuts und Säbelzahntiger ebenfalls buddhistische Erleuchtung erlangen? Können Urtiere dem Kreislauf der Wiedergeburten entkommen? Zu den wenigen, die die Urzeitforschung ins christliche Weltbild integrieren wollten, zählte neben Rudolf Steiner der Paläontologe Edgar Daquet. Seine Ausgangsfrage war: Woher stammen die Vorstellungen von Drachen? Die gibt es seit Jahrtausenden und sie finden sich in fast jeder Kultur, gänzlich unabhängig voneinander. Als man im alten China Dino-Fossilien fand, da galten sie als Überreste von Drachen. Erst seit 1853, nach Ausgrabung eines vollständig erhaltenen Skeletts, schloss man auf die Existenz von Sauriern. Begegnet sind sich Mensch und Riesenechsen eher nicht. 65 Millionen Jahre liegen zwischen ihnen. Also woher das intuitive Wissen vom Drachen? Eine Antwort liefert Daquet in dem 1924 erschienenen Buch Urwelt, Sage und Menschheit. Der Paläontologe überschritt die Grenzen seines Fachs, unternahm eine metaphysische Deutung der Evolution. Danach war der Mensch seit Beginn des Lebens als Endziel vorgesehen. Alle früheren Lebewesen, auch Saurier, waren bereits Frühformen des Menschen. Um Homo sapiens zu werden, musste er unzählige Metamorphosen durchlaufen. Das dauerte gerne einige Millionen Jährchen. Demnach ist der Drache eine Erinnerung der Menschen an frühere Existenzformen. Edgar Daquet hatte seinerzeit eine große Anhängerschaft. Zu ihr zählte Thomas Mann, der ihn im Vorspiel seiner Joseph-Romantrilogie verarbeitete, oder der Lyriker Gottfried Benn und leider auch die Nationalsozialisten, obwohl Daquets Werk weder völkisch noch antisemitische Elemente enthält. Heute sind seine Bücher vergessen, die Frage aber weiterhin offen. Gehen wir zum Schluss noch einmal in den Jurassic Park. Wäre es wünschenswert, dass solch ein Park einmal Realität würde? Sollten Genetiker die Saurier wiedererwecken, falls sich Gelegenheit dazu böte? Die Antwort kann nur lauten: lieber nicht. Nicht aus Sorge um den Menschen, sondern im Interesse der Ausgestorbenen. Was hätten solche Neuzüchtungen zu erwarten? Richtig, ein Leben im Versuchslabor. Man würde Experimente an ihnen durchführen, sie aufschneiden, verletzen und töten, aus purer Neugier. Geschäftemacher würden sie ausstellen, gelangweilte Millionäre sie als Haustier halten. Eine mächtige Zeitmauer schützt frühere Lebensformen vor dem menschlichen Zugriff. Lassen wir sie stehen.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.